Wir wollen nun heute wieder zusammen ein Wort Gottes lesen aus dem Neuen Testament, und zwar aus dem Kolosserbrief Paulus an die Kolosser, Kapitel 2, und zwar den Vers 19. Wo Paulus sagt, Kolosser 2, Vers 19, und nicht festhaltend das Haupt, aus welchem der ganze Leib durch die Gelenke und Bande Darreichung empfangend und zusammengefügt das Wachstum Gottes wächst. Diesen einen Vers. Der natürliche Mensch ist nicht imstande, er ist nicht in der Lage, Wachstum auf geistlichem Gebiet hervorzubringen, zu zeitigen oder wahrzunehmen. So sagt auch Gottes Wort, der natürliche Mensch nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist. Wir müssen immer wieder darauf hinweisen, dass unter den Menschen zweierlei Gruppen existieren. Und zwar nicht Männlein und Weiblein, sondern solche, die verloren sind und solche, die errettet sind. Wir sind nicht darin errettet, dass wir durch die Straßen laufen mit einem frommen Gesicht. Wir sind nicht darin errettet, wenn wir glauben, dass Jesus der Christus ist. Wir sind nicht darin errettet, wenn wir jeden Tag beten. Das tut eine ganze religiöse Welt. Sondern wir sind nur dann errettet, wenn wir von Neuem geboren werden. Und darauf kommt es an. Wie der Herr sagt, dass wir von Neuem geboren werden müssen, denn Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht ererben. Wir müssen dem Worte Gottes glauben. Wenn in uns nichts geschieht, ist auch offenbar, dass wir dem Worte Gottes nicht geglaubt haben, wie es in Johannes 7, Vers 38 heißt, gleich wie die Schrift gesagt hat. Es gibt vielerlei Glauben in dieser Welt, aber der rettende Glaube ist, gleich wie die Schrift gesagt hat. Und alles das, was nicht zur Wiedergeburt gelangt ist, bleibt in der natürlichen Geburt haften, und der natürliche Mensch ist von Natur aus. Er wird nicht, sondern er ist verloren. Wegen der vererblichten Sünde in ihm durch Adam beginnend. Dieser natürliche Mensch vermag nicht geistliches Wachstum zu erkennen oder aufzunehmen, zu erfassen, noch viel weniger zu bewirken. Zwar geschieht geistliches Wachstum durch Gott in Menschen im Fleische, aber das Fleisch erlebt je lediglich dieses göttliche Wachstum. Was uns viel mehr imponiert, ist für den alten Mensch nicht das geistliche, sondern irdisches Wachstum. Nämlich das des sichtbaren Reichtums auf mannigfaltigem Gebiet. Vielleicht das des Wissens oder das der Finanzen. Der hohen Zahlen, dafür interessiert sich der Mensch, ob es die Zinsen sind oder die Konten. Dafür hat er einen ausgeprägten Sinn, ohne solches gelernt zu haben. Und zwar deshalb, weil es ein Gebiet des natürlichen verlorenen Menschen ist, und alles das, was mit dem verlorenen Menschen zusammenhängt, braucht der im Zustand des Fleisches Geborene nicht erst zu erlernen, er hat es mit in die Wiege bekommen. David, der ansonsten so geistlich war, wie auch Gottes Wort bestätigt, ließ Israel zählen. Es ging hier wiederum um Zahlen. Mit diesen Zahlen wollte David angeben. Wir sagen prahlen. Wegen seiner für ihn wohlannehmlichen militärischen Übermacht gegen seine Feinde. Obgleich Gott es verboten hatte. Gott hatte Weisung gegeben, dass er keine Zählung anstellen sollte. Er tat's. Diesem David war auch bekannt, dass dieses israelitische Nationallied in 5. Mose 32, Vers 30 besagte. Und aus diesem Liede wusste er genau, dass einer 1000 jagen und 10.000 in die Flucht treiben konnten. Und dennoch zählte er, obgleich Gott es verboten hatte. Gottes Wachstum ist nicht der Menschenwachstum. Wir müssen uns das gut lernen. Denn von Gott werden die Handlungen gewogen, sagt die Schrift in 1. Samuel 2, Vers 3. Unser Tun und unser Lassen wird von Gott beurteilt und Gott wird uns danach tun, was ein jeder getan hat. In diesem Leibe. In diesem Leibe werden wir einstmals wieder verschwinden, wie wir hier das Licht der Welt gesehen haben. Aber das, was bleibt, ist ein Schöpfungsakt Gottes, der hineingelegt ist in unser Fleisch. Während das Fleisch vergeht, ist das, was unsere menschliche Seele ausmacht, nicht sterblich, und darin wird jeder Mensch vor Gott zur Rechenschaft gezogen. Ganz gewiss wäre es auch für David weit besser gewesen, er hätte, oder wenn er nach dem geistlichen Wachstum in Israel gefragt hätte, wenn er sein Volk inspiziert hätte, um zu untersuchen, inwieweit es geistliche Wachstum gefunden wäre. So möchte auch der Herr uns prüfen in seinem Licht, ob wir geistliches Wachstum in uns haben. Sicherlich können wir nur dann geistliches Wachstum haben, wenn wir geistlich zur Geburt gelangt sind. Ein Mensch, der noch nicht vom Leibe her geboren ist, der kann auch nicht wachsen. Das ist klar, nicht wahr? Wir können auch nicht irgendwelche Handlungen tun und hier Entscheidungen treffen, wenn wir noch gar nicht geboren sind. Wir haben im vorigen Jahrhundert noch nichts ausrichten können, einfach deshalb, weil wir noch nicht geboren waren. Aber der Herr möchte uns klar machen, dass wir nur dann geistliches Wachstum haben, wenn wir geistlich zur Wiedergeburt gelangt sind. Wiedergeburt heißt ja noch einmal geboren werden, aber nicht im Fleische, sondern dem Geiste nach. Und darin empfangen wir auch die Gabe des Heiligen Geistes, während der Geist Gottes im menschlichen Herzen, im Menschen selbst Wohnung bezieht und Gott diesen von ihm gegebenen Zustand versiegelt. So sind es solche, die den Geist des Herrn haben, und wer Christi Geist nicht hat, Paulus sagt im Römerbrief, der ist auch nicht sein, der ist auch nicht der Herr Jesus. Wir müssen also zu dieser neuen Geburt hindurchgedrungen sein, nicht in einer Annahme, in einer Hoffnung, in einer Meinung, sondern das wissen wir dann. Genauso wie wir in dem Leibe nach wissen, dass wir geboren sind, wenn wir hier durch die Gegend krebsen. Dennoch wollen wir uns hier nicht um David mühen, obgleich wir aus dem Bild Davids erkennen, dass auch David Zeiten hatte, in denen er sicherlich versagte. Und einer seiner gewaltigen Versagen lag nun einmal in diesem Zählen seines Volkes nach der Kriegsstärke in Israel. Wir lassen das außer Acht. Wir beschäftigen uns heute Abend eigentlich mit dem Wachstum des Leibes Christi. Und nur ganz wenige der wirklich Gläubigen, der Wiedergeborenen, beschäftigen sich überhaupt oder kümmern sich überhaupt um diesen Leib Christi. Etliche unter diesen Gläubigen wissen überhaupt nicht, was er ist, obgleich sie dazu gehören. Besitzt man gewisse theoretische Kenntnisse, die man gehört oder sich durch das Wort angeeignet hat, darüber wird man oder lässt man sich von menschlichen Dingen, die um uns sind, die auf uns einwirken, so stark in Anspruch nehmen, dass diesem Leibe Christi durch unser Verhalten kaum Hilfe angetan wird, um den Leib Christi ins Wachstum zu bringen. Der Leib des Christus wird also ins Wachstum gebracht, wenn wir von Jesus Christus Zeugnis ablegen, damit andere Menschen zu ewigem Leben gewonnen werden und diese zu ewigem Leben gewonnenen neu zum Glauben und zur Wiedergeburt gelangten, kommen automatisch, oder Gottes Wort rechnet sie automatisch zu der Schar der Erlösten. Und damit haben wir den eigentlichen Beginn im Leben des Einzelnen hinsichtlich des Wachstums. Während nun dieses zum ewigen Leben gekommene nun gepflegt werden muss durchs Wort und durch den Dienst und durch die Betätigung im Umgang mit dem Herrn im Gebet. Darin wächst jeder Einzelne. Trotz der mannigfaltigen Verblendung, Irrung, aber auch oft Faulheit, Unwissenheit, so vieler vorgeblicher Arbeiter im Werke des Herrn, wächst dennoch der Leib, die Gemeinde, und zwar unaufhörlich, und zwar bis hin zu dieser Vollzahl, von der wir auch im Römerbrief Kapitel 11, Vers 25 lesen, wenn dann diese Vollzahl eingegangen ist, der Herr wiederkommen wird. Und das ist ja unsere lebendige Zuversicht, die wir haben, weil Christus durch sein Wort geredet hat, dass er wiederkommen wird, um die heimzuholen, die seinen Geist haben, die seinen Geist besitzen, nicht indem sie in irgendeiner Weise etwas vollbracht oder getan hätten, sondern die sich haben retten lassen. Was ist eigentlich nun dieses Wachstum Gottes, könnten wir fragen. Denn dieses Wort wird gleichzeitig in Verbindung mit dem Leibe des Christus angewandt und im Worte des Herrn verbunden. Wir finden darin drei Dinge, die wir besonders beachten wollen in dem Ausdruck Wachstum Gottes. Wir lesen diese Stellen in Epheser 4, Vers 12, schlagen Epheser Kapitel 4 auf und lesen in dem Vers 12 die drei Dinge. Da heißt es, vorher wird in Vers 11 gesagt, und er hat die einen gegeben als Apostel und andere als Propheten und andere als Evangelisten und andere als Hirten und Lehrer. Zur Vollendung der Heiligen, Epheser 4, 12, für das Werk des Dienstes und für die Auferbauung des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen zu dieser Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes. Diese drei Dinge, die uns hier in Sonderheit beschäftigen wollen, sind erstens die Vollendung der Heiligen, zweitens das Werk des Dienstes und drittens die Auferbauung des Leibes Christi. Drei Fakten, könnten wir sagen, mit denen sich Paulus hier auseinandersetzt, mitteilend, um die Dinge auch bis in die Tiefe zu erfassen. Zunächst müssen wahrhaftige Glieder aus der Welt genommen werden und solche, die der auferstandene Herr gleichzeitig als Evangelisten gegeben hat. Wir möchten hier ganz klar herausstellen, dass wir einen Unterschied haben zwischen Mitgliedern und Gliedern. Die Gemeinde Jesu hat keine Mitglieder. Denn Mitglieder sind solche, die keine funktionelle Verbindung zum Leibe haben, sondern sie sind Hilfsmittel oder Werkzeuge außerhalb des Leibes, obgleich sie oft in enger Berührung gefunden werden können. Für uns ist ein Glied des Leibes, der Arm, die Hand, der Finger, der Fuß, alles das Ohr, der Kopf in der erweiterten Form, der Körper als solches, das sind Glieder, die zum Leibe eines Menschen, im Bilde eines Menschen gefunden werden. Mitglieder erkennt die Gemeinde Jesu nicht. Es ist ein Ausdruck für einen Verein. Und deshalb sind Mitglieder Prothesen. Ein Holzbein ist ein Mitglied. Es wird als ein Gliedersatz für irgendwelche Zweckdienlichkeiten herangezogen, wie auch das ersatzweise gegebene Gebiss. Das ist nicht ursächlich von Gott uns gegeben, sondern aufgrund eines Verlustes anstelle gegeben. Aber in der Gemeinde Jesu gibt's kein Anstelle, denn Christus hat durch sein Opfer am Kreuz keinerlei zweitrangige Kinder. Er hat nur in der gleichen Wertschätzung solche erkauft, ob sie jung oder alt, reich oder arm, ob sie groß oder klein, dick oder schwach sind. Alle die, die zu diesem Leib des Christus zählen, zählen nicht ihrer äußerlichen, körperlich-fleischlichen Form zu diesem Leibe, sondern ihres geistlichen Gehaltes, ihres Habens der Wiedergeburt wegen. Diesem Leibe hat der Herr Evangelisten gegeben, nämlich damit die Vollendung der Heiligen geschehe, damit solche zum Glauben kommen, die bislang, bis zu diesem Augenblick, bis zur echten Bekehrung noch nicht zu Christus zählten. Durch dieses Werk des Dienstes, das diese Evangelisten tun werden, also Menschen aus dem Zustand des geistlichen Todes zum geistlichen Leben durch die Botschaft des Evangeliums gebracht. Darin, durch das Hinzutun aufgrund des Zeugendienstes jener Evangelisten, wird die Auferbauung des Leibes wesenhaft vorangetrieben, wie wir gelesen haben in Römerbrief 11, 25, bis die Vollzahl, bis die endgültige Zahl, die für die Gemeinde von Gott her bestimmt ist, erfüllt sein mag, wird daher kommen. Evangelisten sind alle, könnten wir sagen, die als Kinder Gottes die Heilsbotschaft des Herrn als lebendige Zeugen in der Kraft des Geistes bringen und weitersagen. Das sind Evangelisten. Evangelisten sind solche, die das Evangelium nicht für sich in der Hosentasche behalten, sondern dies weitergeben an solche, die es bedürfen und die noch nicht zur Wiedergeburt gelangt sind. Das ist der Auftrag vom Herrn an eine, nennen wir so, an eine Christenheit. Natürlich kann ich als Christ, und hier unterscheiden sich die Christen, die tot sind, von solchen, die Leben haben. Der Herr will nicht, dass sein Wort von toten Christen bezeugt wird. Denn was kann ein Toter schon bezeugen? Nämlich seinen Tod. Deshalb lässt Christus das Evangelium von Lebenden sagen, als ein Zeugnis, dass Christus ewiges Leben hat. Daher lässt es auch nicht durch Engel bezeugen, obgleich die Engel tausendmal bessere Zeugen gewesen wären als wir. Das möchte ich nur sagen. Die haben was dahinter, nicht wahr? Die hätten es jeden so lange auf den Kopf geschlagen, bis es angenommen hätte. Denn hinter diesen Engelgewalten steht Macht, ungeheuerliche Macht. Wir finden ja die Engel im Umgang der Ausübung des kommenden Gerichts. Da werden uns in der Offenbarung immer wieder die vielen Engel genannt. Letztlich führt Gott sein Gericht durch die Hand der Engel aus. Und so wären auch diese Engel treuer gewesen als wir, weil die gewohnt sind, von Haus aus gehorsam zu sein. So hätten sie das Wort des Evangeliums mit großer Gewalt und Macht hinausgeführt, aber das war nicht nach dem Willen Gottes, weil die Annahme der Botschaft Jesu zu ewigem Leben allein auf der Basis der freien Willensentscheidung ruht, weil der Herr Jesus nur solche will, die freiwillig sich in seine Nachfolge stellen, die freiwillig kommen, um freiwillig ihm zu dienen, freiwillig ihm Ehre zu geben, nicht wenn ein starker Engel einen auf den Kopf klopft, dass man nicht mehr alles kann. Das sollte nicht die freie Willensentscheidung sein, wenn ich dahinter einen Zwang habe. Deshalb ist die Jesus-Nachfolge eine absolut freiwillige Angelegenheit, die sich letztlich gipfelt in der Mitteilung des Wortes Gottes. Wer da will, der komme und nehme das Wasser des Lebens umsonst. Die Frage ist, dass wir nicht nur, wenn wir dieses Wort gehört haben, uns darin begnügen, dass wir sagen, es ist ein wunderbares Wort, und gehen dann weiter. Damit nützt uns dieses Wort Gottes nicht mehr, als dass es uns am Tage des Gerichts zum Verhängnis wird. Wir müssen so deutlich sagen, dass jedes Wort Gottes, das wir gehört haben und nicht zur Einatmung des ewigen Lebens dient, es uns dann zum Gericht dient. Ganz klar. Denn die Schrift sagt im Hebräerbrief, wir werden jene dem kommenden Zorn Gottes entfliehen, wenn sie diese große, gewaltige Rettung vernachlässigen. Es gibt kein Entfliehen. Für die, die solche Botschaft des Heils in Christo gehört haben. Das ist aber nicht alles, was Gott der Gemeinde zur Auferbauung und zum Wachstum gegeben hat, sondern Gott hat auch noch Hirten und Lehrer geschenkt. Alles das hat das Haupt, welches Christus darstellt, gegeben zur Wachstümlichkeit seines unter ihm befindlichen Leibes. Weil der Mensch nach dem Bilde Gottes geschaffen ist, und Gott den Menschen so geschaffen hat, dass der Mensch den Kopf oben hat und Christus das Haupt darstellt, ist es offenbar, dass wir dem Haupte untergeordnet sind und nicht umgekehrt. Die Lämmer, die nun ein Bild von dem sind, die zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind, müssen geschützt, sie müssen geweidet werden, auf grüne Auen geführt werden. Sie müssen Nahrung aufnehmen. Dazu sind nun insbesondere die Hirten und die Lehrer notwendig. Ein Hirte besagt schon, dass er im Umgang mit Lämmern gefunden wird. Das sind die Schafe, die nicht auf der Straße, auf der Asphaltstraße längst getrieben werden, sondern die man auf die Weide bringt, damit sie genährt werden. Davon sagt der Psalmist, er weidet mich auf grüne Auen und führt mich zu stillen Wassern. Nicht wahr? Nicht mehr reißende Bäche, die uns mit hineinziehen, wo der Tod lagert und lauert, sondern an stillen Wassern, wo es kein Aufschrecken mehr gibt, wo das Gefahrenmoment entfernt ist. Und das ist das, wohin Christus uns führt. Und alle neugeborenen Kindlein, die nun zu dieser Wiedergeburt im Glauben, allerdings im Geiste gekommen sind, brauchen mehr oder weniger doch nun geistliche Pflege und damit geistliche Nahrung, wie Paulus das auch im Worte Gottes in 1. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 7 bezeugt. Wir sind oft erstaunt, wie kümmerlich Gläubige sich im Umgang seines Wortes zeigen. Genauso wie wir nach dem Fleische leben müssen, es würde uns wahrscheinlich nicht einfallen, wenn wir alle Woche einmal was zu essen in uns aufnehmen, aber es gibt Gläubige, die lesen in der Bibel einmal in der Woche. Wie die durchkommen, ist mir ein Rätsel. Wenn Gott nicht dahinter stände, würden sie nicht existent sein können. Es ist unmöglich, absolut unmöglich, dass wir leben können, wenn wir in der Woche einmal Nahrung zu uns nehmen, auch wenn wir uns dann den Bauch vollschlagen würden. Der Herr will nicht, dass wir Abnormale werden, auch in der Aufnahme der geistlichen Speise. Es geziemt sich, dass wir am Tage nicht nur einmal die Nahrung für den Leib zuführen, sondern auch geistlich mehr als einmal etwas zu uns nehmen. Ist nun eine Seele vom Tode, und solche sind sie alle, wenn sie noch nicht zum lebendigen Glauben an Jesus gekommen sind, zum Leben hinübergegangen, ist der Mensch tatsächlich wiedergeboren. Ob das dann Außenstehende bestätigen oder widersprechen, das ändert nichts am Tatbestand, dass es so ist, denn der Aufruhr des Gottlosen, der da sagt, es gibt keinen Gott, lässt an der Existenz Gottes nichts verändert sein, absolut nichts. Der Herr sagt in seinem Wort, dass der Herr ihrer spottet. Das ist eigentlich alles. Gott treibt noch seinen Witz mit denen, die ihm nicht gehorchen wollen. So ist die unverfälschte Milch nach dieser Wiedergeburt, die wir hier im Worte Gottes finden, die unverfälschte Milch des Wortes Nahrung in der Art der Unentbehrlichkeit. Und zwar, damit man, nicht damit man sterbe, dem kleinen Kind gibt man nicht die Milch, damit es kaputt geht, sondern damit es wächst. Die Zielsetzung jeder Mutter ist, dem kleinen Kind die Milch zu geben, damit es wachsen soll. Wenn es wächst, ist es normal. Wir würden niemals sagen, dass ein Mensch, wenn er 10 Jahre so geblieben ist in der Länge, wie er geboren ist, dass er normal sei. Hier kommt nun insbesondere der Dienst der Hirten und der Lehrer zur Anwendung. Das ist auch unsere Bitte, dass der Herr Jesus in heutiger Zeit, in der so viele Hirten versagt haben, in der sich aber auch bestätigt hat, dass so viele, die das Wort Gottes verkündigt haben, gar keine Hirten waren. Vielleicht billigen wir ihnen noch eine Hirtenstellung zu, aber als falsche Hirten, von denen der Herr hier redet, als Mietlinge. Ich hoffe, dass wir wissen, was ein Mietling ist. Gerade das Wort Mietling, das wir im Neuen Testament an der Stelle finden, wo es heißt, wenn der Wolf kommt, dann reißt der Mietling aus. Das war ein Zustand der in Israel Gedungenen um Lohnes willen. Er war angemietet für eine Zeit und um des Mietsatzes willen, ging er hinaus und weidete da die Schafe eines anderen. Das ist eine bessere Art Tagelöhner. Und wenn der Mietling den Wolf sieht, dann klettert er auf den Baum an der Stelle, sich nun schützend vor die Schafe zu stellen. Der macht es umgekehrt wie der Herr Jesus. Der Jesus war der gute Hirte, der sein Leben für die Schafe ließ. Der Mietling, der rettet sich selbst und lässt die Schafe zerreißen. Dieser Dienst der Hirten sollte gefunden werden, indem der Herr solche Einzelne zurüstet, sowohl unter Brüdern als auch unter Schwestern, dass die Einzelnen darum bitten, der Herr möchte ihnen ein Hirtenherz schenken. Ein Hirtenherz ist ein Herz mit besonderer Liebe für Schäflein, dass sie wachsen möchten, die rechte Weide zu finden, die rechte Führung zu haben, den rechten Schutz zu haben in Gefahr. Gottes Wachstum unterscheidet sich vom menschlichen darin, dass der Mensch bis etwa 20 Jahre wächst und der Mensch Gottes auch noch wächst, wenn er 70 Jahre ist. Das heißt also, das geistliche Wachstum wird in keiner Weise eingeschränkt durch ein leibliches Altern. Einfach so lange, wie wir die Nahrung Gottes Wort und die Milch des Evangeliums zu uns nehmen, werden wir in der Wachstümlichkeit des Geistlichen gebunden. Gottes Wachstum hat aber auch mit Leben zu tun. Nicht mit Organisation. Das wird leider auch heute nicht unterschieden. Man meint, wenn man religiösen Betrieb macht, das hätte was mit geistlichem Wachstum zu tun, das stimmt gar nicht. Da hat das Fleisch vielleicht mal ordentlich gewirkt und Gott hat gar nicht hingeschaut und wir sind erstaunt, wie viele da in die Hände geklatscht haben. Aber das alles findet nicht in einem geistlichen Wachstum statt, Es geschieht langsam genauso, wie wir auch nicht hören und sehen, wie einer wächst. Das kann man nicht akustisch und sichtbar wahrnehmen, sondern man spürt es eigentlich nur dann, wenn man Rückschau hält und Vergleichsbilder mit den letzten 3 oder 5 Jahren anstellt, kann man finden, dass ein bestimmtes Wachstum, ein geistliches Wachstum, sich vollzogen hat. Die Welt organisiert. Und wie? Aber der Leib Christi kann gar nicht organisiert werden. Will man unbedingt nun diesen eitlen Versuch machen, solches zu tun, hindert man absolut das göttliche Wachstum und dann setzt etwas ein mit über das Verstarrung. Starrheit ist wiederum ein Bild des Todes. So werden auch so manche, ich möchte eigentlich sagen, wohl die meisten Gemeinden in einer bestimmten Starrheit gefunden. Genauso wie dann, wenn jemand gestorben ist, die Totenstarre eintritt, es ein sicheres Zeichen des Todes ist, so werden Gemeinden mit einer Totenstarre gefunden. Es gibt solche Kinder Gottes, die bilden sich sogar noch auf die Totenstarre ihrer Gemeinde etwas ein. Anstelle Buße zu tun, denn Gott belebt auch die Gemeinden durch eine gottgemäße Buße. Natürlich können wir Buße nicht selbst aus uns hervorbringen, es ist klar, wie wir uns auch selbst nicht retten können. Aber wir werden dann gerettet, wenn wir die Rettung in Jesus suchen. Das heißt, wir kommen dann in eine gottgemäße Buße, wenn wir sie auf unseren Knien im Gebet vor dem Herrn suchen. Gottes Wort bestätigt, dass wir das finden werden, was wir suchen. Wer da sucht, der findet, sagt Gottes Wort. Wie auch der, der da anklopft, bei unserem Herrn an diesem Tor der Schafe, dem wird er Torhüter auftun, er wird ihn einlassen, zu ihm zu kommen, um mit ihm Gemeinschaft zu haben. Das Wachstum Gottes hat deshalb mit der Ewigkeit zu tun, während das Wachstum des Leibes, des Fleisches mit dieser Erde in Verbindung steht. Die beiden Dinge gehören auseinandergehalten, schon deshalb, weil Gottes Wort sie trennt und wir wären falsch unterwiesen, Dinge zusammenzubringen oder zu trennen, wenn Gottes Wort es anders tut. Der Leib oder das Wachstum Gottes in Verbindung mit der Ewigkeit, deshalb, weil der Leib Christi ewiges Bestehen hat, keine zeitliche Erscheinung darstellt. Selbst die Ortsgemeinde, die wir ja im Neuen Testament finden, die nach dem Muster des Wortes sich richtet, hat keinen Ewigkeitswert. Obgleich sie von Gott eingesetzt ist, ist sie dennoch bestimmt für das Zeitliche. Darin, in dieser Ortsgemeinde, nach dem Bilde oder Muster Gottes, wie der Herr zu Mose geredet hat, dass er alles nach dem Muster tun sollte, sollen die Geretteten gepflegt werden. Das ist eigentlich der Schafstall, so könnten wir sagen. Wenn es draußen regnet und stürmt und blitzt, dann kommen sie angelaufen und suchen Schutz in diesem Hause, im Hause Gottes. Wie auch das Muster der Stiftshütte im Alten Bund keinen Ewigkeitswert, sondern nur ein Schattenbild in Vergänglichkeit sein sollte, dennoch gingen trotz der damit verbundenen Vergänglichkeit die Israeliten hinein und empfingen die gesuchte Vergebung. In dieser Stiftshütte, die mit dem Tieropfer in Verbindung stand, fanden sie wahrhaftig Vergebung. Dort in der Ortsgemeinde wartet man. Da ist ein großes Warten ausgebrochen. Man wartet nicht auf schöneres Wetter, sondern dort wartet man auf das Wiederkommen ihres Herrn und Hirten. Die Bibel nennt im Vergleich zu anderen Hirten den Herrn Jesus den Erzhirten. Er ist der Oberste, der Führende, der Erste aller Hirten. Dort in dieser Ortsgemeinde im Vorbild des Ideals dient man dem lebendigen und wahren Gott und dort lernt man sich nach den Ordnungen im Hause Gottes zu verhalten, sagt Paulus zu Timotheus. Im Hause Gottes, welche ist die Gemeinde des Herrn, 1. Timotheus 3, Vers 15, dort finden wir die Mitteilung. Denn wenn wir hier auf dieser Erde nicht lernen, uns in Gottes Gemeinde richtig und recht zu verhalten, wie könnten wir dann dort einmal in der Herrlichkeit als Sterne im Glanze des Himmels gefunden werden, von denen Daniel in Kapitel 12, Vers 3 redet. Denn, so sagt Paulus, denn es unterscheidet sich Stern von Stern an Herrlichkeit. 1. Korinther 15, Vers 41. Der Jesus möchte haben, dass auch wir uns mehr mit dem Wachstümlichen beschäftigen. In dem Augenblick, wo wir uns zu sehr mit uns selbst beschäftigen, wachsen wir nicht. Wir wachsen dann, wenn wir den Auftrag des Herrn ausüben und erfüllen, dass wir uns zu Überwindern formen lassen, von dem der Herr gesagt hat, wer überwindet, dem werde ich geben. Der Jesus will uns geben, er hält bereit. Aber vorher möchte er von uns und an uns sehen, dass wir Überwinder sind. Was will denn der Herr, dass wir überwinden sollen? Nun, Jesus hat für uns stellvertretend eigentlich alles schon überwunden. Es ist nun notwendig, dass wir im Glauben die Dinge, die Gott uns gegeben hat, annehmen. Dass wir sie so annehmen, um für Gott dienstbar zu sein. Und das bedarf so ganz seiner Gnade. Und das Fruchtbarsein im Reiche des Herrn ist eigentlich furchtbar einfach, obgleich es für viele so unendlich schwer zu sein scheint. Einfach das Stehen und Gehen im Glauben. Glauben heißt wiederum nicht dafür halten, dass Jesus der Christus ist. Und das errettet uns längst nicht. Die Bibel sagt, so wir unsere Sünden erkennen, ist er treu und gerecht. Aber wir werden nur dann Vergebung empfangen zur Errettung, wenn wir gleichzeitig die Vergebung unserer Sünden gottgemäß suchen, indem wir unser ganzes Leben neu einstellen auf den Herrn. Wenn wir im Gebet ihn rufen, wenn wir ihn suchen mit ganzer Hingabe, mit ganzer Auslieferung unseres Willens an ihn, dem lebendigen Herrn, darin liegt der Gewinn. Nicht irgendwie. Mit Jesus zu gehen lohnt sich nur dann und absolut, wenn dahinter eine ganze Übergabe und Nachfolge gefunden wird. Und dazu bedarf es unserer Bereitschaft, unseres Wollens. Wer da will, der komme. Auch heute. Der komme einfach um dieses Siegesleben, das Gottes Wort uns in Christo geschenkt hat, zu erleben. Und dass unsere Herzen überströmend werden von seiner Freude, von seinem tiefen Frieden. Das brauchen wir, das müssen wir haben. Wir müssen es erfahren, wie es bei Jesus ist. Das können wir nicht nachreden, wenn wir es gar nicht im Herzen empfangen haben. Der Jesus will, dass wir solche Zeugen sind, die sein Wort bezeugen, einer dem anderen. Dass wir dann, wenn wir die Möglichkeit haben, es so vielen Menschen sagen, wie es nur möglich ist. Wenn wir zu Hause sind und Zeit haben, dann reden wir mit dem Nachbarn Aber wir können diesem Nachbarn nur dann sagen, wie schön es beim Heiland ist, wenn wir selbst erst solches erfahren haben. Sonst reden wir etwas nach. Und das ist dieses Geschehnis in unserer heutigen Christenheit, dass etwas nachgeredet wird, was man selbst nicht erfahren hat. Der Herr möchte uns bewahren, dass wir selbst gefunden werden in diesem Wachstum des Leibes Christi, dass wir einverleibt sind, hineingebaut in dieser Leibesgemeinde mit Christus, weil der Herr wiederkommen wird. Wir sollten uns nicht so sehr mit den menschlichen Wachstümlichkeiten beschäftigen, wie das die Welt tut. Wir lesen in den Zeitungen immer wieder und finden Diagramme und irgendwelche Zahlentafeln. Und da wird verglichen mit dem Jahr, das Wirtschaftsjahr, mit Jahr sowieso. Und da geht's auf und ab. Aber das sind alles Zahlenwerte, die uns nicht erretten und nicht erlösen. Der Herr möchte geben, dass wir in sein Licht kommen, dass wir bereit werden und uns durch unsere Bereitschaft hinzuzählen lassen, durch Jesus, der unsere Herzen kennt, für seinen Dienst. Und dazu ist unser Ja notwendig, unsere ganze Auslieferung, unser ganzes Gehen mit Jesus in die Stille vor unserem Gott, dass wir einfach es uns zum Prinzip machen, in der Stille Jesus zu suchen im Gebet. Und dass wir nicht eher locker lassen, wie Jakob am Kniel rang und sagte, ich lasse dich nicht, du kannst machen, ich lasse dich nicht, wenn ich dir die Kleider runterreiße, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. O Gott ist treu, er hat einen gewaltigen Segen für uns bereit, dass wir Gott nicht mehr lassen im Gebet, es sei denn, dass er uns gesegnet hat. Und Gott will solches, und deshalb hat er auch Jakob so reich gesegnet, sowohl nach dem Reichtum als auch nach der anderen Seite. Er war allseit gesegnet, weil er den Willen eines lebendigen Gottes suchte und diesen Willen tat. Wir haben nicht die Verheißung, hier irdisch reich zu werden, weil der Reichtum der Gemeinde durch den Dienst der Gemeinde himmlisch ist, von dem Epheser Kapitel 1 redet, dass die Gemeinde einen himmlischen Reichtum, einen himmlischen Segen, eine himmlische Verheißung empfangen hat, dass wir uns danach ausstrecken, Gott wohl zu gefallen, und dass der Herr, der unsere Herzen kennt, verehrt wird durch einen Dienst der Hingabe, der Auslieferung an ihn bis ins Letzte, dass wir sagen, Herr Jesus, mach mich offenbar, ich will gar keine Angst mehr haben, du hast doch alles überwunden, ich will mich dir anvertrauen, du bist solch ein wunderbarer Gott, von dem der Bruder Bergmann erzählt hat. Herr Jesus, ich weiß, dass dein Wort so redet und dass doch nur das gesagt wird, was dein Wort sagt. Ich möchte auch in die tiefere Gemeinschaft der Bezüge mit dir. Ich möchte heute schon diesen gewaltigen tiefen Frieden mit dir kennenlernen, den du verheißen hast in deinem Wort. Oh Herr Jesus, ich möchte auch diese Bezüge haben zu dieser überströmenden Freude inmitten einer friedlosen Welt, die hingeht in Gericht und Tod. Und das ist das Wunderbare, dass der Herr sich so eine ganze Reihe heraus hat retten können, die Ja gesagt haben zu diesem Angebot. Und das ist die Herde seiner Weide. Die führt er nicht allein auf grüne Weide hier auf dieser Erde, sondern er führt sie in dieser Weide bis hinein in das Himmelsherrlichkeit, wo es dann keinen Mangel mehr gibt, wo dann alles erfüllt sein wird, wovon Gottes Wort sagt, dass er dann jede Träne abwischen wird von unseren Augen, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Throne saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Amen. Wollen wir noch stille werden und wollen zusammen beten. Herr Jesus Christus, wir sagen dir herzlich Dank auch für dieses Wort von heute Abend. Wir danken dir, dass in deinem Wort Leben ist. Herr Jesus, wir danken dir, dass du gekommen bist, hier auf dieser Erde den Tod zu erleiden, den Tod zu schmecken, damit wir die Toten leben könnten. Denn du hast Leben im Überfluss und du hast gesagt, weil du so viel Leben hast und weil du Leben in Überfluss besitzest, willst auch du, dass wir leben. Herr Jesus, wir danken dir für diese Gesinnung, die ganz anders ist, wie wir sie von Mensch her, von unserem Menschsein her kennen. Herr Jesus, wir danken dir, dass du bereit bist, jeden Einzelnen anzunehmen, der bereit ist zu kommen. Herr Jesus, wir möchten dich bitten, dass du durch deinen Heiligen Geist uns die Herzen auftust für dieses dein Wort. Lass dieses Wort eindringt, Herr Jesus. Oh, wir bitten dich aus tiefstem Herzen zur Fruchtbarkeit für dich. Oh, du lebendiger unser Gott, komm du uns auch da zu Hilfe. Du kennst allen unseren Mangel und wir wissen, dass du bald erscheinen wirst, um deine Schäflein heimzuführen. Herr Jesus, wir danken dir, wenn wir wissen, dass wir durch Wiedergeburt in deine Nähe gekommen sind, dass wir dabei sind. Und deshalb freuen wir uns auf dein Kommen so sehr schon jetzt und bitten dich, Herr Jesus, komm du bald. Komme bald, Herr Jesus, und führ uns heim, wie du es in deinem Wort hinterlassen hast. Aber Herr Jesus, wir möchten auch, dass noch viele gerettet werden, solange du heute geschenkt hast, heute, so wir diese deine Stimme hören, dass wir unsere Herzen nicht verschließen, sondern aufrichtig vor dir werden, wo du doch, jawohl, Herr Jesus, wo du doch unsere Herzen kennst. Kennst jede unserer Handlungen, kennst jede unserer Bemühungen, kennst alles, was wir an Überlegungen vor dir sichtbar werden lassen. Du kennst unsere Gedanken. Und Herr Jesus, dein Wort sagt, dass nichts verborgen bleibt, dass nicht aufgedeckt wird. Und das, was wir aufdecken, du zudecken wirst. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass wir uns dir anvertrauen dürfen, weil du der gute Hirte bist. Wir möchten dich bitten, Herr Jesus, dass dieses Wort mit hinausgeht, dass dieses Wort in unseren Herzen bleibt, Frucht bringt für die Ewigkeit. Komm uns da zu Hilfe. Wir wollen uns dir anbefehlen, auch für den Nachhauseweg, Herr. Segne hier alle Geschwister, die zusammengekommen sind. Segne du dein ganzes Gottesvolk, wo über alles sich bewegt, befindet. Insbesondere solche, Herr, die in Not und Verfolgung befunden werden, um deines Namens willen. Amen.